Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist heute Maike Albart. Herzlich willkommen. Farbenprächtige und spannungsreiche Romane mit politischer Schlagseite, aber auch aktive Friedensarbeit, das zeichnete sein Leben aus. Die Rede ist von dem israelischen Schriftsteller Abraham B. Yehoshua. Er ist heute im Alter von 85 Jahren gestorben. Yehoshua war einer der umtriebigsten, erfolgreichsten und auch beliebtesten Schriftsteller Israels, Verfasser von über einem Dutzend Büchern und weltweit übersetzt. Wir erinnern gleich an ihn. Außerdem machen wir einen Abstecher in die Antike und befassen uns mit Phädra, von der man eigentlich meistens nur weiß, dass sie sich in ihren Stiefsohn verliebte und ihn mit in ihr Unglück riss. Am Ende ging es für beide schlecht aus. Wie man diesen antiken Stoff, über den Euripides schrieb, auch anders deuten und als eine große Parteinahme für die Liebe und das Denken verstehen kann, erzählt uns Agnese Greco. Sie ist heute unser Gast. Für die Liebe und die Kunst setzte sich auch der Maler Duncan Hannah ein, und zwar buchstäblich mit Haut und Haaren. Er ließ nämlich nichts aus. Wie sein Verlag bekannt gab, starb der Künstler und auch herausragende Schriftsteller bereits am Samstag. Und auch ihn und sein wildes New Yorker Leben wollen wir gleich in Erinnerung rufen. Aber zuerst geht es um den Mann, den heute ganz Israel betrauert. Abraham B. Yehoshua. Tim Aßmann darüber, was ihn ausgemacht hat.
Im vergangenen Dezember, als Abraham B. Yehoshua, den alle nur AB und seine Freunde Buli nannten, 85 Jahre alt wurde, gab er in israelischen Medien verschiedene Interviews. Und nie fehlte natürlich die Frage, was ihn zum Schreiben brachte. Von der Kraft der Kreativität, die ihn überwältigt habe, sprach Abe Yehoshua dann, und von seinen ersten Begegnungen mit Literatur. Mein Vater las mir Geschichten vor, die das Herz berührten. Wenn ich dann weinen musste, pflegte er zu sagen, siehst du, du musst wegen der Geschichte weinen. Und ich bestritt es jedes Mal. Aber dieser Effekt eines Buches, dieser Moment, in dem ein Buch dich dazu bringen kann, heftig zu weinen und sich damit voll zu identifizieren, das ist der Grund dafür, dass ich Schriftsteller geworden bin. Denn eigentlich wollte er mal Anwalt werden. 1936 in Jerusalem geboren, erlebte er Israels Staatsgründung und die Kriege um die Existenz des Landes mit. Er selbst kämpfte im Suezkrieg 1956. Wie bei vielen israelischen Schriftstellern war auch die Arbeit von Abe Yehoshua von der wechselvollen Geschichte des Landes geprägt. Traumatische Kriegserlebnisse, der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, gesellschaftliche Spannungen. All das prägte auch Handlungen und beschäftigte Figuren des Schriftstellers, den viele seiner Landsleute vor allem wegen dem teils virtuosen Umgang mit der hebräischen Sprache verehrten. Yehoshua studierte zunächst Literatur an der Hebräischen Universität Jerusalem und später lehrte er sie, unter anderem in den USA und jahrzehntelang im nordisraelischen Haifa. Er war immer auch ein politischer Autor, schrieb Essays und nutzte seinen Einfluss auf gesellschaftliche Debatten. Es gab mal eine Zeit, in der man uns Schriftstellern mehr zuhörte, als es noch kein Facebook und all die sozialen Medien mit ihrem Dreck gab. Es gab eine gewisse Reinheit im Zuhören, im Nicht-Einverstanden-Sein und vor allem in dem gegenseitigen Respekt, den man einander erbrachte. Yehoshua war bekennender Zionist. Er stand überzeugt hinter der Gründungsidee des jüdischen Staates. 2006 verärgerte er viele nicht in Israel lebende Juden, als er erklärte, die jüdische Identität sei im Ausland weniger stark ausgeprägt als in Israel. Vor allem in den USA wurde Yehoshua dafür kritisiert. Im Konflikt mit den Palästinensern warb der Schriftsteller und Friedensaktivist lange für eine Zwei-Staaten-Lösung, bis er schließlich vor einigen Jahren erklärte, diese sei nicht mehr umsetzbar, unter anderem wegen dem jüdischen Siedlungsbau in den besetzten Gebieten. Zuletzt plädierte Abe Yehoshua für ein gleichberechtigtes Zusammenleben von Israelis und Palästinensern in einem Staat. Wir bewegen uns in Richtung einer Einstaatenlösung mit zwei Nationen. Daran gebe ich auch mir persönlich und meinen Freunden die Schuld, da wir nicht genug für den Frieden und gegen die Siedlungen gekämpft haben. Denn die Siedlungen haben uns die Hände gebunden. Abe Yehoshuas Romane und Erzählungen wurden in rund 30 Sprachen übersetzt. Zu den bekanntesten Werken gehören Der Liebhaber, Freundesfeuer und Die fünf Jahreszeiten des Molcho, ein Roman, der offiziell zu einem der 10 wichtigsten Bücher Israels gewählt wurde. Jehoschua wurde vielfach geehrt, unter anderem mit dem Israelpreis, der wichtigsten Auszeichnung des Landes. Nun starb aber Jehoschua im Alter von 85 Jahren in Tel Aviv. Er hinterlässt 3 Kinder. Israels Staatspräsident Herzog erklärte, Jehoschuas Werke spiegelten ein scharfes, liebendes und manchmal schmerzhaftes Abbild seiner Heimat.
Tim Aßmann über Abraham B. Jehoschua, den israelischen Schriftsteller und großen Stilisten, der heute gestorben ist. Sein letzter Roman, der auf Deutsch erschienen ist, heißt Der Tunnel und liegt bei Nagel und Kiemche vor. Die komplizierten Beziehungen zwischen Männern und Frauen waren etwas, das Abraham B. Jehoschua in seinen Romanen immer wieder aufgriff. Und etliche zeitgenössische Variationen dieses Themas haben etwas mit griechischen Mythen zu tun, den Urkonstellationen unserer Kultur. Phaedra, die Strahlende bedeutet das, bietet ein Beispiel für ein besonderes und ziemlich rätselhaftes Frauenschicksal. Euripides hat eine Tragödie über sie geschrieben. Auch Ovid und Racine haben sich mit ihr beschäftigt. Sie ist gerade keine strahlende Heldin, keine, die jemandem zur Hilfe kommt, aber sie hat etwas Unbeirrbares und lässt sich nicht reinreden. Als verheiratete Frau verliebt sie sich ausgerechnet in ihren Stiefsohn und besteht auf ihrer Liebe. Gerade das macht sie zu einer interessanten Figur. Die italienische Autorin und Übersetzerin Agnese Grieco pflegt schon seit ihrer Schulzeit eine Vorliebe für Phaedra. Phaedras Ehre heißt ihr Buch, das sie auf Deutsch geschrieben hat. Ich habe Agnese Grieco in Gallipoli in Italien erreicht und wollte zuerst von ihr wissen, weshalb sie Phaedras Ehre denn verteidigen wollte.
Vielleicht, also wenn wir an die griechische Tragödie denken, sind andere weibliche Figuren wie Antigone natürlich, die so bekannt sind und auch sofort so ein Nimbus der Wichtigkeit, auch politisch interessant. Phaedra ist eher eine Dark Lady, aber für mich war von Anfang an eine der interessantesten, intellektuellsten auch Figuren, weibliche Figuren in der griechischen Tragödie. Und sie kann uns vieles erzählen über Misogynie, über Patriarchat, aber auch über Stolz, weiblicher Stolz.
Warum denn, Frau Grieco? Welche Attribute wurden Phaedra zum Beispiel von Euripides denn zugeordnet?
Wenn wir über griechische Tragödie reden, müssen wir die Figuren bitte nicht psychologisch deuten. Phaedra ist wirklich eine Instanz und Euripides benutzt diese Figur, um uns etwas sehr Wichtiges über die Sprache, über die Gewalt und über die Gesellschaft auch zu erzählen. Und für mich ist wirklich Phaedra eine Figur, die etwas Böses tut, weil sie nicht nur eine Selbstmörderin ist, aber auch irgendwie eine Mörderin, weil sie verleumdet den eigenen Stiefsohn. Sie sagt, dass er sie vergewaltigt hat, aber in Wirklichkeit hat er das nicht getan. Und sie ist verliebt in ihn, weil Aphrodites das wollte. So sieht man auch die Komplexität, also diese Plot bei Euripides. Aber meine Verteidigung ist eine phaedrische Verteidigung in dem Sinne, dass ich philosophische Argumente benutze, weil Phaedra auf der Bühne wirklich wie Platon oder Sokrates redet. Andererseits eine Fremde ist aus einer anderen Kultur, also die minoische, kretische Kultur. Und sie ist eine Figur, die meiner Meinung nach nicht aus Not dann lügt, sondern aus Überzeugung. Also sie möchte nach der misogynen Tirade von Hippolytus, er sagt Sätze über die Frauen, die unmöglich sind. Und die Phaedra reagiert auch wie eine Lehrerin, eine sehr strenge, grausame Lehrerin, die will dem Jungen zeigen, man kann die Frauen, die Menschen auch, weil wie gesagt, also in meinem Buch handelt es sich nicht nur um Frauen, es handelt sich wirklich um Menschheit und Gerechtigkeit, man kann nicht über andere Menschen reden, als ob sie Bestien wären.
Wie wird denn nach Ihrer Interpretation das Begehren gedeutet bei dieser Phaedra? Bei Ihnen geht es ja um Frauenfeindlichkeit, aber eben auch darum, dass Phaedra zu ihrem Begehren, also zu ihren sexuellen Wünschen steht.
Das ist auch sehr interessant, weil einerseits in der Mythologie Phaedra, die eine nicht so glückliche Ehefrau von einem Helden, also Theseus ist, verliebt sich in den Stiefsohn, der Frauen nicht mag, der ist ein Frauenhasser. Aber sie verliebt sich in ihn, weil eine Göttin, also eine andere Instanz, will, dass sie ihn liebt. Mhm. Aber sie, mit ihrem Wissen und mit ihrer Seele, würde ich sagen, sie analysiert, was Liebe ist und auch, was Triebe sind. Und sie versucht, das zu unterdrücken, aber am Ende sagt sie, ich bin nicht schuldig, weil ich ihn liebe. Trotzdem ist sie bereit zu sterben, weil sie verliebt ist in diesen Mann und sie weiß genau, dass diese Liebe unkeusch ist. Also sie ist wirklich eine Person, die durch ihres Leidens, also meiner Meinung nach, können wir auch die damalige Gesellschaft, aber auch die heutige, obwohl ich keine Aktualisierung in meinem Buch betreibe, aber wir wirklich beleuchtet, was bedeutet dann Liebe, verliebt sein, begehren und wie viel über unsere Verletzlichkeit als Menschen verliebt sein zeigt.
Ja, so wie Sie das schildern, werden da ja dann Rollenbilder auch so ein bisschen anders gedeutet. Sehen Sie denn in Phaedra auch so ein Potenzial für Veränderungen, Frau Grieco?
Ja, also muss ich sagen, die Veränderung ist wirklich diese Zuhören. Die griechische Tragödie ist für mich einer der Orte, wenn wir lesen die altgriechischen Texte, sind wir gezwungen zum Denken, weil es so weit weg einerseits und andererseits der Diskurs ist so direkt, dass wenn man jetzt Phaedra, besonders Hippolytus, den Text von Euripides liest und darüber sinniert und interpretiert, kann man viel Bewusstsein und auch sehen, also erreichen, also mehr Rollenspiele, besonders wenn man dann denkt, dass auf der Bühne Männer waren, die Phaedra gespielt haben, wird wirklich die Thematik, was bedeutet verliebt sein und welche Kraft, welche Verunsicherung, aber welches Potenzial da in dieser Zustand steckt, das können wir von Phaedra immer noch lernen. Also lernen ist vielleicht nicht das Richtige, aber sie kann uns etwas erzählen.
Sagt Agnese Grieco über Phaedra, ihr Buch Phaedras Ehre liegt bei Matthes und Salz vor, 220 Seiten für 14 Euro. Ein Leben von griechischem, fast dionysischem Ausmaß führte zweifellos der multitalentierte Maler Duncan Hannah, 1952 in Minneapolis geboren und seit den 1970er Jahren in New York zu Hause. Voller Leidenschaft und Lust auf Entgrenzung machte er die Stadt mit Patti Smith, David Bowie und Lou Reed unsicher, stürzte sich in die brodelnde Bohème, ging ins CBGB und probierte schlichtweg alles aus, und zwar gleichzeitig Kunstformen, Drogen, Frauen. Dass Duncan Hannah bereits am vergangenen Samstag starb, teilte sein Verlag heute mit. Er wurde vor allem als bildender Künstler bekannt und bewunderte Egon Schiele, aber zu seinen Werken gehört auch ein herausragendes Tagebuch, das sich wie ein Who is Who der verrückten 70er Jahre liest. Dive lautete der Titel des Tagebuchs, und das ist programmatisch zu verstehen, denn es ging um das Eintauchen eines blutjungen Mannes in alles, was die Künstlerszene zu bieten hatte. Dive erschien im vergangenen Jahr auf Deutsch. Wir wiederholen einen Beitrag von Ulrich Rüdenauer über Duncan Hannah und sein wildes New Yorker Dasein.
Wer heute durch das von Millionären okkupierte Greenwich Village oder die hochgezüchtete Hipsterzentrale Brooklyn spaziert, kann es sich kaum noch vorstellen. Aber New York war tatsächlich mal ein Ort, an dem man als junger, mittelloser Künstler mit ein paar hundert Dollar im Monat überleben konnte. Back in the days, in den schmuddeligen und zugleich glamourösen 70er Jahren. Lange ist das her. Mittlerweile haben schon einige Überlebende von diesen verschwenderischen, dekadenten Jahren berichtet, die bis heute als Blaupause für subkulturellen Exzess und dessen schleichende Umwandlung in ein Businessmodell dienen. Duncan Hannah kannte sie alle. Patti Smith, Richard Hell, Fran Lebowitz. Er hing mit den New York Dolls ab und mit Andy Warhol. fotografierte die Talking Heads und spielte mit Debbie Harry in einem Underground-Film, bekam von David Hockney Ratschläge und von Lou Reed ein äußerst anzügliches Angebot. Hannah hat seinerzeit nichts ausgelassen, was ihm Zutritt zum Club jung dahingeraffter Talente hätte verschaffen können.
»Wir suchten nach echter Erfahrung«,
schreibt Hannah,
»und stolperten in bunteste Bereiche. Wir glaubten an den Weg, obwohl wir vom Ziel keine Ahnung hatten.«
Duncan Hannahs größtes Kunstwerk aber ist vielleicht nicht auf einer Leinwand zu finden, sondern auf hunderten Seiten Tagebuch aus diesen legendären 70ern. Sie handeln von diesem Weg, von seinem wilden Leben inmitten einer explodierenden kreativen Avantgarde. Dive nennt sein deutscher Verlag diese Aufzeichnungen. Der amerikanische Titel, der einen Song von T-Rex zitiert, ist vielleicht noch treffender. 20th Century Boy.
Ich brannte darauf, nach New York zu gehen und mich mitten ins Getümmel zu stürzen. Ich bin ein Produkt der zweiten Jahrhunderthälfte, ein 20th Century Boy.
Hannah ist 17, als er 1970 damit anfängt, seine Begegnungen und Erfahrungen zu notieren. Damals lebt er noch in Minneapolis und gibt sein Bestes, gegen das ihm spießig erscheinende Leben seiner Eltern zu rebellieren. Von Anfang an spielt ihm dabei seine Schönheit in die Hände. Eine Mischung aus David Cassidy, Joe D'Alessandro, dem Thin White Duke David Bowie und Helmut Berger. Damit kann man es weit bringen. Hannahs Sexleben jedenfalls muss man wohl erfüllt nennen. Seine Eroberungen in den nächsten 10 Jahren dürften zahlenmäßig mit denen Casanovas konkurrieren. Dive taucht tief ein in diese pulsierende Epoche. Hannah besucht begeistert Konzerte der angesagtesten Rock- und Jazzbands. Er liest wie ein Wahnsinniger, arbeitet sich durch die amerikanische und europäische Filmgeschichte. Penibel geführte Listen zeugen davon. Und er macht sich bald auf den Weg aus der Enge seines bürgerlichen Herkunftsmilieus in eine verlockend unsichere Zukunft. Sein brillantes Aussehen ist ein zwiespältiges, aber offensiv eingesetztes Mittel, um den Talentreichen und Schönen nah zu sein. Alle sind sie hingerissen. Es kann schon vorkommen, dass Nancy Spungen, ja die Freundin von Sid Vicious, ihm in einem Aufzug spontan einen Blowjob anbietet. Oder dass Amanda Lear ihren damaligen Liebhaber Brian Ferry mit dem jungen Bo eifersüchtig macht. Fast noch häufiger beschlittert Hannah in ernste Bredouillen. Dank seines dandyhaften Auftretens und Aussehens kann er sich zwar Zugang zu exklusiven Partys verschaffen und versteht das kokett zu flirten, aber die Avancen seiner einflussreichen schwulen Verehrer muss er dann doch zurückweisen. Das Entsetzen ist stets groß, wenn er offenbart, absolut straight zu sein. Wen er alles abblitzen lässt, von Allen Ginsberg bis zu Lou Reed. Manchmal kann so eine Abfuhr aber auch problematisch enden.
Plötzlich kam Zug in die Sache. Er zerrte mich am Hemdkragen hoch und sagte, »Ich zeig dir mal meine Wohnung. Das hier ist meine Küche, das mein Bad, das mein Wohnzimmer und das hier«, brüllte er, »ist mein Schlafzimmer.« Und mit diesen Worten schleuderte er mich quer durch den Raum aufs Bett. Er knipste das Licht an und musterte meine zusammengekauerte Gestalt. »Du verdammter kleiner Aufgeiler! Kleine Scheißkeile wie dich kann ich nicht ausstehen! Du hältst dich wohl für hübsch, was? Hä? Ist es nicht so?«
Der Alkohol trübt nicht selten den Blick, was dem Geschriebenen zuweilen etwas schön Halluzinatorisches und Vernebeltes verleiht. Einmal erzählt Hannah von einer Aftershow-Party von Roxy Music. Er amüsiert und betrinkt sich und landet schließlich irgendwann mit Andy Warhol, David Bowie und Brian Ferry in einem Mietwagen.
»Von da an wird es seltsam. Als ich aufwache, ist es Morgen. Ein verlassenes Zimmer, keinerlei Erinnerung. Auf dem Fußboden in meiner Partykleidung. Fliege, Budapester, 2 Reiher Seidenhemd und ein bisschen Mary Quant Make-up. Keine Möbel. Kein gar nichts. Das ist nicht meine neue Wohnung. Ist das überhaupt New York? Dresden?«
Die unmittelbaren Beschreibungen, die aberhundert Anekdoten, Verrücktheiten, Überdrehtheiten machen dieses Buch zu einem veritablen Entwicklungsroman. Duncan Hannah ist weder Punk noch einer der aufstrebenden Abstrakten. 1981 hat er seine erste Solo-Ausstellung. Er trinkt nicht mehr, lässt seine Finger von den Drogen. Damit enden Hannahs Tagebücher aus den 70ern, die eine gewaltige Sogkraft entwickeln und sich wie ein subkultureller Bildungs- und Künstlerroman lesen lassen.
Ulrich Rüdenauer über Duncan Hannah, übersetzt von Thomas Kunkel. Und mit diesen Erinnerungen an das mythische New York geht der Büchermarkt zu Ende. Am Mikrofon war Maike Albart.